Wir wollen uns heute am 4. Advent ganz herzlich grüßen, ganz besonders grüßen wir unsere Gäste. Und wir wollen uns lagern zu den Füßen unseres Herrn, um auf sein Wort zu hören und wollen beginnen mit dem Lied 538, Herr zu deinen Füßen.
Herr Jesus Christus, wir haben das so gesungen, dass wir gerne hier sind, weil wir dein Wort hören wollen. Nun lass es auch so sein in dieser Stunde, dass wir bereit sind, uns von dir sagen zu lassen, was wichtig und gut ist für uns persönlich, für unser Leben, für unseren Alltag, für unsere Zeit. Danke, Herr, dass du so einen Bruder benutzen kannst als dein Sprachrohr. Gib ihm gute Worte, verständliche Worte für uns. Herr Jesus Christus, segne diese Stunde durch deinen guten Heiligen Geist. Amen.
Amen.
Liebe Geschwister, zum 2013. Mal Advent, also so circa vermutlich ein paar hundert Mal weniger, aber das ist nicht von Bedeutung. Und man sagt oder hat sehr weit in der Vergangenheit mal festgelegt, dass diese vier Wochen die 4000 Jahre symbolisieren, die zwischen dem Tod des ersten Adams und der Geburt des zweiten Adams liegen. Wobei ich mit dem Tod des ersten Adams meine, dem Rausschmiss aus dem Paradies. 4000 Jahre zwischen Katastrophe und Rettung. 4000 Jahre bis Weihnachten. Und unterdessen sind weitere 2000 Jahre vergangen, seit der Herr Jesus angekündigt hat, wiederzukommen. Haben wir jetzt vielleicht Halbzeit bis zur Wiederankunft unseres Herrn? 4000 bis zur ersten Ankunft und nochmal 4000 bis zur Wiederankunft? Kein Mensch kann das beantworten. Ich persönlich, ich erlebe die Adventszeit nun schon zum 37. Mal. Bewusst vielleicht zum 15. Mal. Und ich merke, dass das noch lange nicht ausreicht, die Bedeutung dieses Ereignisses auch nur im Ansatz zu verstehen. Und ich denke, erst in den vielleicht letzten 2-3 Jahren wird mir manches etwas klarer. Und schemenhaft zeichnen sich dort Wahrheiten ab. Übermorgen ist Heiligabend. Ob die Maria heute schon Wehen hatte? Also meine liebe Frau hatte zumindest vor jeder Geburt schon 2 Tage Wehen vorher, ordentliche Wehen. Und bei unserem ersten Kind waren wir auch schon sehr nervös deswegen und auch umsonst mal im Krankenhaus. Und diese Wehen waren aber noch nicht muttermundswirksam, wie die Hebammen das nennen. Also keine sogenannten Eröffnungswehen, sondern nur Übungswehen. Der Körper bereitet sich dadurch auf die Geburt vor. Und das ganz von selbst. Weil ich denke, freiwillig würde wohl kaum eine Frau vorher üben. In dem Körper ist dieses Vorbereitungsprogramm deshalb vom Schöpfer unumgänglich eingepflanzt. Weil es nämlich zwingend notwendig ist. Es gibt nämlich bei einer Geburt keinen zweiten Versuch. Oder vielleicht eine Einlaufphase, wie die Techniker das sagen würden. Und der Schöpfer konnte sich da nicht drauf verlassen, dass die Frauen das auch alle gewissenhaft und zuverlässig und vor allem rechtzeitig machen. Und die Simone hat das Üben ihres Körpers dann auch ziemlich satt gehabt. Nach den 6 Schwangerschaften und Geburten unserer Kinder weiß ich mittlerweile ziemlich gut, wann aus den Übungswehen Eröffnungswehen werden. Und ich weiß, bis wann ich sämtliche Vorbereitungen abgeschlossen haben muss. Nach 37 Mal Advent habe ich fast noch gar nichts gelernt. Also über die Wehen, die das Wiederkommen unseres Herrn ankündigen werden. Ich habe nur gelesen, dass es sie geben wird. Wird es da auch Übungswehen geben? Der finale Aufruf zum Abschluss der Vorbereitung? Bei den Eröffnungswehen wäre es jedenfalls zu spät für jegliche Reaktion. Vor dem ersten Kommen waren 4000 Jahre lang Geburtsvorbereitungen durch Gottes Reden, durch die Propheten. Das reimt sich sogar. Und als es schließlich soweit war, hat es trotzdem fast keiner gemerkt. Die Menschen sind wohl so. Der Mensch hat dafür kein eingepflanztes Vorbereitungsprogramm. Und jetzt, wir merken es vielleicht bald wieder, jedes Jahr von neuem werden viele vom unerwarteten Wintereinbruch überrascht. Und ich befürchte, noch weitaus mehr wird es wohl auch bei der Wiederkunft vom Herrn kalt erwischen. Der jährliche Wintereinbruch verursacht meistens nicht mehr als vielleicht ein bisschen Verkehrschaos. Gerade so lange eben, wie der Winterdienst für die Mobilmachung braucht. Beziehungsweise so lange, bis auch der letzte Autofahrer gemerkt hat, dass der Fahrstil dem Wetter anzupassen wäre. Jedes Jahr das gleiche Spiel. Und es sind weniger als 12 Monate Zwischenzeit. Und kaum einer ist rechtzeitig vorbereitet und in Erwartung. Beim ersten Schnee gibt es immer Chaos. Woran liegt das? Vielleicht, weil der Mensch bequem und träge ist und seinen Kurs und sein Benehmen nur durch Not, Schmerzen und Tränen ändert. Ganz besonders, wenn es um Überzeugungen oder schlechte Angewohnheiten geht oder um Stolz. Und es ist biblisch, dass Menschen sich bevorzugt in existenzieller Not zum Herrn hinwenden. Die Not markiert nicht selten den Anfang der Wiedergeburt. Jede Geburt ist schmerzhaft. Das ist ein Fluch. Und wenn ich selbst Gott darum bitte, dass es Entwicklung in meinem Leben gibt, dann ist auch nicht selten jeder echte Entwicklungsschritt von Schweiß, Blut und Tränen gekennzeichnet. Und ich weiß aber, und das ist das Tröstliche, dass dies das sichere Zeichen ist, dass der Vater mich liebt, wenn er nämlich mit mir durch diese Schule geht. Wenn meine großen Söhne, und das leider viel zu oft, unwillig sind und Widerstand leisten, dann frage ich manchmal so als letzte Frage, soll ich euch lassen? Soll ich euch lieber aufgeben? Seid ihr selbst stark genug, euch ohne meinen Zwang zu überwinden? Das leise Nein, was ich dann doch hin und wieder höre, macht mir Hoffnung. Nein, Vater, bitte lass mich nicht, ist immer wieder mein eigenes Gebet. Vierter Advent heute. Warum erzähle ich euch das? Was könnte man an diesem Tag sagen, was nicht schon mal gesagt wurde? Wahrscheinlich gar nichts. Aber es würde auch keinen Sinn machen, irgendwas Neues zu sagen, wenn auch nicht mal das seit Jahrhunderten Wiederholte verinnerlicht wurde. 4000 Jahre Katastrophen und prophetisches Reden bis zur Rettergeburt. Seither über 2000 Jahre Predigt und geoffenbartes und sogar schwarz auf weiß niedergeschriebenes Wort Gottes. Muss genügen, sagt auch Gott zu dem Reichen, der im Hades war, in Lukas 16. Ja, Predigt und Wort reichen. Deshalb heute eine dem Anlass entsprechende erneute, wenn vielleicht auch bekannte Ermunterung. Eine Ermunterung zu Erwartung und Vorbereitung. Darum geht es heute. Und ich möchte zwei bekannte Textstellen aus Matthäus 24 und 25 lesen. Kapitel 24, ab Vers 37. Aber wie die Tage Noahs waren, so wird auch die Ankunft des Sohnes des Menschen sein. Denn wie sie in jenen Tagen vor der Flut waren, sie aßen und tranken, sie heirateten und verheirateten bis zu dem Tag, da Noah in die Arche ging und sie es nicht erkannten, bis die Flut kam und alles wegraffte. So wird auch die Ankunft des Sohnes des Menschen sein. In Vers 44, deshalb seid auch ihr bereit, denn in der Stunde, in der ihr es nicht meint, kommt der Sohn des Menschen. Eine weitere Textstelle, Kapitel 25, ab Vers 1. Dann wird es mit dem Reich der Himmel sein, wie mit 10 Jungfrauen, die ihre Lampen nahmen und hinausgingen, dem Bräutigam entgegen. 5 aber von ihnen waren töricht und 5 klug. Denn die Törichten nahmen ihre Lampen und nahmen kein Öl mit sich. Die Klugen aber nahmen Öl in ihren Gefäßen samt ihren Lampen. Als aber der Bräutigam auf sich warten ließ, wurden sie alle schläfrig und schliefen ein. Um Mitternacht aber entstand ein Geschrei: Siehe, der Bräutigam, geht hinaus ihm entgegen. Da standen alle jene Jungfrauen auf und schmückten ihre Lampen. Die Törichten aber sprachen zu den Klugen: Gebt uns von eurem Öl, denn unsere Lampen erlöschen. Die Klugen aber antworteten und sagten: Nein, damit es nicht etwa für uns und euch nicht ausreiche. Geht lieber hin zu den Verkäufern und kauft für euch selbst. Als sie aber hingingen zu kaufen, kam der Bräutigam. Und die bereit waren, gingen mit ihm hinein zur Hochzeit, und die Tür wurde verschlossen. Später aber kommen auch die übrigen Jungfrauen und sagen: Herr, Herr, öffne uns. Er antwortete und sprach: Wahrlich, ich sage euch, ich kenne euch nicht. So wacht nun, denn ihr wisst weder den Tag noch die Stunde. Soweit. Beide Texte sind direkte Reden unseres Herrn Jesus. Ich brauche euch nicht zu sagen, dass es hier nicht um Weihnachten geht. Hier war Weihnachten schon ungefähr 30 Jahre vorbei. Und ich möchte es etwas überspitzt sagen: Es geht nicht um Weihnachten. Damals nicht und heute auch nicht. Im Advent geht es nicht um Weihnachten. Der Advent wird völlig sinnentleert, wenn er für die bloße Einstimmung auf eine Jubiläumsfeier gehalten wird. Im Advent soll nicht Weihnachten vorbereitet werden. Man könnte auch sagen, Weihnachten ist seit 2000 Jahren vorbei. Was gibt es da noch vorzubereiten und einzustimmen? Der Herr kommt nicht nochmal als Kind auf diese Erde. Ja, das ist anrührend, an das kleine Kind in der Krippe zu denken, an das Wunder mit dem Stern und an die Hirten auf dem Feld unter klarem Sternhimmel. Romantisch, die drei Weisen aus dem Morgenland mit ihren prachtvollen Gewändern und den Kamelen. Und das alles bei einem guten Stück Stollen und Glühwein. Und dann zu Heiligabend, im selbstzufriedenen Rückblick auf das vielleicht erfolgreiche Geschäftsjahr, werden die Kinder großzügig beschert. Der Frau wird vielleicht weiterer Schmuck angelegt, wenn auch vielleicht weniger als Liebesbeweis, sondern vielmehr als Entschuldigung für das viele Alleingelassensein. Und das damalige Weihnachtsgeschehen kann natürlich auch betroffen machen. Wenn wir zum Beispiel an die widrigen Umstände der Geburt damals denken oder an den Kindermord durch Herodes, motiviert das, in diesen Tagen besonders mildtätig zu werden und vielleicht von unserer üppigen Jahresendprämie einen Teil zu spenden? Wird uns unser gewecktes Mitgefühl zum Anlass, mal eine Patenschaft für ein drittes Weltkind zu übernehmen? Ist das der Sinn von Weihnachten? Ich halte das für Affekte. Oberflächliche Reaktionen am eigentlichen Ziel vorbei. Vor ungefähr einem Jahr, auch in einer Adventssonntagspredigt, hatte ich euch ermuntert, mit eurem Ehepartner oft und regelmäßig zusammenzukommen. Ihr erinnert euch vielleicht. Und ich hatte auch dazu aufgefordert, am Mahl des Herrn oft und regelmäßig teilzunehmen. Warum? Weil beides erfordert die Erfüllung von Vorbedingungen. Und auf die kam es mir an. Die Bibel spricht von ehelicher Pflicht und der Herr fordert uns im Hinblick auf das Mahl auf, tut dies zu meinem Gedächtnis. Beides also keine Kannbestimmung, sondern Obligationen. Und die heilsame und praktische Chance für unser Leben liegt aber darin, dass wir die Vorbereitung, also die Erfüllung der Vorbedingungen zu diesen Pflichten, immer wieder von Neuem tun. Die Pflicht enthält also eine Chance für uns. Wir müssen die Beziehung zu unserem Ehepartner reinhalten und neu reinigen, damit wir mit ihm vorbehaltlos zusammenkommen können. Und das im Turnus weniger Tage. Wir müssen die Beziehung zu unserem Herrn reinhalten und neu bereinigen, damit wir mit ihm im Mahl des Herrn vorbehaltlos begegnen können. Und auch das im Turnus weniger Tage. Wir sind also gesegnet in der Beachtung dieser Pflichten und vor allem deren Vorbereitung in der Weise, dass uns dies eine ungetrübte Beziehung zu unserem Herrn und zu unserem Ehepartner beschert. Das nochmal kurz zur Vergegenwärtigung. Und die Adventszeit, Weihnachten. Ich schlage vor, die Advents- und Weihnachtszeit an sich als jährlich wiederkehrende Vorbereitungszeit zu nutzen. Wieder zu nutzen, muss man ja eigentlich sagen. Denn das war in den ersten Jahrhunderten der Urkirche so. In den orthodoxen Kirchen ist es auch heute noch so. Den meisten oder zumindest manchen ist es sicher auch bekannt, dass die Adventszeit bis ins 4. Jahrhundert hinein mal als eine Zeit der Umkehr und Buße verstanden wurde. Eine sogenannte geschlossene Zeit. Und sogar von Mitte November bis fast Mitte Januar. Man hat gefastet und es gab kein ausgelassenes Feiern. Man hat damals damit die Erwartung des Wiederkommens unseres Herrn in den Köpfen wachgehalten. Damals hat man den Herrn wieder erwartet. Ja, man hat tatsächlich noch den Herrn wieder erwartet. Fast ein Sechstel des Jahres, also diese 2 Monate, oder fast 2 Monate, als besondere Zeit der Erwartung und Vorbereitung. Ist das zu viel? Haben wir keine Zeit für sowas? Haben wir noch andere Sorgen als das? Oder ist das zu viel verlangt nach 2000 Jahren vergeblichen Wartens? Damals wollte man mit dieser ausgedehnten Zeit vermutlich die Zustände verhindern, vor denen in Matthäus 24 gewarnt wird, wo es im Vers 38 heißt, denn wie sie in jenen Tagen vor der Flut waren, sie aßen und tranken, sie heirateten und verheirateten bis zu dem Tag, da Noah in die Arche ging und sie es nicht erkannten, bis die Flut kam und alles wegraffte. So wird auch die Ankunft des Sohnes des Menschen sein. Ich fürchte, wir sind heute schon sehr nah an den Zuständen jener Tage vor der Flut. Kaum noch einer erwartet die Wiederkunft des Herrn. Deshalb nutzen wir doch wieder die Adventszeit als besondere Zeit der Erwartung und Vorbereitung auf das Wiederkommen vom Herrn Jesus. Nun stellt sich aber natürlich noch die Frage, warum sollen wir uns auf sein Wiederkommen vorbereiten? Also speziell auch wir, jetzt nicht nur die Nicht-Wiedergeborenen. Das lässt sich zunächst ganz allgemein beantworten. Damit mein Zustand, wenn er kommt, seinen Erwartungen entspricht. Bei Menschen, die ein Problem mit Autorität haben, taucht vielleicht jetzt reflexhaft die Frage auf, ob der Herr denn überhaupt das Recht hat, von jedem Menschen etwas zu erwarten. Ich würde sagen, ja, ja und nochmals ja. Er ist der König, er ist der Schöpfer. Er ist das Alpha und das Omega. Der ist und der war und der kommt. Der Allmächtige. Offenbarung 1, Vers 8. Darüber brauchen wir uns also nicht den Kopf zerbrechen. Er hat jedes Recht uns gegenüber. Und selbst wenn wir das nicht akzeptieren, wird es trotzdem nichts an der Tatsache ändern. Ich möchte an dieser Stelle mal einen Gedanken einflechten, der mir schon seit Jahren durch den Kopf geht. Es wird manchmal im Gebet gesagt, Herr, für dieses und jenes beten wir dich an. Oder du hast uns errettet und dafür beten wir dich an. Mir stellt sich da die Frage, hat der Herr sich unsere Anbetung erst verdient, dass wir ihn für etwas anbeten? Ich denke, nein. Es gibt nichts, womit sich irgendjemand jemals Anbetung verdienen könnte. Die Anbetungswürdigkeit liegt immer in der Person selbst begründet, nicht in ihrem Tun. Dem König gebührt Anbetung, weil er der König ist. Und wegen welcher Verdienste sollten denn die Weisen aus dem Morgenland das ein- oder zweijährige Jesuskind angebetet haben? Hatte der Herr bereits als Kind die Menschheit durch sein Blut erlöst? Nein. Sie haben dieses Kind angebetet, weil es der Sohn des Höchsten ist. Ich hatte es schon mal gesagt, der Monogenetos, der einzig Gezeugte, ihm gebührt Anbetung aufgrund seiner Abstammung. Wegen nichts anderem jemals sonst. Man könnte auch sagen, die Anbetungswürdigkeit ist quasi seine Veranlagung. Er, der König der Könige. Danken können und sollten wir ihm für alles. Das ist biblisch. Aber Anbetung stand, steht und wird in alle Ewigkeit nur ihm und dem Vater zustehen. Darin gibt es kein Für. Darauf wollte ich einfach nur mal euer Bewusstsein lenken. Könnte aber auch sein, dass ihr dazu eine andere Erkenntnis habt. Ich lasse mich da auch gern belehren. Ja, nochmal zurück zur Frage, warum wir uns auf sein Wiederkommen vorbereiten sollten. Ich hatte gesagt, wir sollten uns vorbereiten, damit wir seinen Erwartungen entsprechen. Nun, welche Erwartungen hat er denn? Wie sollen wir uns vorbereiten? Ich denke, das Gleichnis der 10 Jungfrauen kann uns hier als Zugang zu dieser Antwort dienen. Dort spricht der Herr von 5 törichten Jungfrauen, die kein Reserveöl für ihre Lampen mitgenommen haben. Warum steht hier nicht? Es steht auch nicht hier, warum die Klugen es im Gegensatz dazu getan haben. Was auch nicht dasteht, was man aber vielleicht logisch schlussfolgern könnte, ist, dass der Herr die Klugen gekannt hat. Sonst hätte er sie nicht reingelassen. Nun, ich denke, die Klugen haben auch ihn gekannt. Und vielleicht deshalb so viel Öl mitgenommen. Hingegen die Törichten haben vermutlich nicht gewusst, auf wen sie hier warten. Und gestattet mir zu spekulieren, wenn sich das Ganze am Tag abgespielt hätte, wären die Törichten schon nach der Hälfte der Zeit gegangen. Die hätten nicht erwartet, dass der Herr nach so langer Zeit noch kommt. Die waren in der Nacht nur deshalb noch da, weil sie eingeschlafen waren. Glaube ist, wenn es lange dauert und du trotzdem auf ihn wartest. Ich würde vorschlagen, dass wir hier an dieser Stelle mal dieses schöne Weihnachtslied von Paul Gerhardt singen. Wie soll ich dich empfangen? Wo es in der letzten Strophe heißt, ach komm, o Sonne, und hol uns allzumal zu ewiger Freud und Wonne in deinen Himmelssaal. Das ist das Lied Nummer 435. Ist zum Thema Warten vor wenigen Tagen ein Rundbrief in meinen elektronischen Briefkasten geflattert, woraus ich euch einen kurzen Abschnitt vorlesen möchte. Ein Pfarrer schreibt dort: Eine ältere Frau aus meiner Gemeinde gebrauchte in bestimmten Situationen den Begriff des Zuwartens. Ich kannte dieses Wort bis dahin nicht, aber es wurde mir zunehmend wichtig. Sie meinte damit Zeiten, in denen etwas reift, aber eben noch nicht ausgereift ist. Zum Beispiel ein Kuchen in der Röhre, ein Projekt in der Gemeinde oder die Früchte im Garten. Im Unterschied zum reinen Warten oder gar Abwarten legt das Zuwarten den Akzent auf die Geduld beim Wartenden. Nicht ungeduldig, nicht überspannt und nicht resignativ, ohne Druck. Es ist eine Haltung, die nicht die Nerven verliert, wenn es länger dauert, weil sie weiß, dass zu frühes Eingreifen alles verderben kann. Andererseits geht es um den Mut zu ernten, beziehungsweise Handlungen zu vollziehen, wenn es soweit ist. Der Wartende spürt, dass die Sache auf einem guten Weg ist, dass es aber noch Zeit, Investitionen, Zutaten, Stille, Gebet, weitere Gespräche oder was auch immer braucht, ehe das Projekt reif und somit genießbar ist. Würden wir es vor der Zeit aus dem Ofen der Projektschmiede nehmen, könnte es seine volle Schönheit und Wirkung nicht entfalten. Gleichwohl kommt der Zeitpunkt, zu dem dann auch tatsächlich zugepackt, geerntet werden muss. Zuwarten. Ich habe dieses Wort gerne in mein Vokabular aufgenommen, denn es beschreibt wunderbar unsere Situation als Christen, nicht nur im Advent. Das ist aktives Warten und Handeln in der Kirche. Nein, wir lassen den Kopf nicht hängen. Im Gegenteil. Jesus sagt seiner Gemeinde in schwierige Umstände hinein, seht auf und erhebt eure Häupter, weil sich eure Erlösung naht. Lukas 21, Vers 28. Gott selber ist also ein Zuwartender. Er behält den Überblick. Er kennt das perfekte Timing. Soweit das Zitat. Ich dachte mir, ja, darauf will ich mich verlassen. Und in diesem Vertrauen bereite ich mich vor. Ich weiß nicht, wann er kommt, aber ich weiß, dass er kommt. Ich warte auf ihn, auch wenn darüber mein Leben enden sollte. Der Herr kannte die törichten Jungfrauen nicht. Und sie kannten wahrscheinlich den Herrn nicht. Und wenn man mal den Begriff Torheit nachgeht, dann liest man, dass diese als sogenannte negative Seite der Einfalt bezeichnet wird. Und man findet Synonyme wie aufsässig, frech, unbelehrbar, unvernünftig, aggressiv, unreif, naiv. Man könnte sagen, hier treffen sich Stolz und Dummheit. Solchen widersteht der Herr. Der Herr wünscht sich von uns Treue, unerschütterliches Vertrauen und vorbehaltlose Liebe. Kleine Kinder sind so. Kleine Kinder, so im Alter vielleicht von 2, 3 Jahren, halten zuweilen mit einer solchen Zuversicht an einer Sache fest, ohne dafür einen Grund kennen zu müssen. Und durch nichts lassen sie sich von solchen Dingen abbringen. Darüber staune ich immer wieder. Und ich schäme mich, weil mir klar wird, wie sehr ich schon meine kindliche Seele verschüttet habe. Ist das kleine Kind in mir der Schlüssel zum Himmelreich? In Matthäus 18 heißt es in einer bekannten Textstelle, in jener Stunde traten die Jünger zu Jesus und sprachen, wer ist denn der Größte im Reich der Himmel? Und als Jesus ein Kind herbeigerufen hatte, stellte er es in ihre Mitte und sprach, wahrlich, ich sage euch, wenn ihr nicht umkehrt und werdet wie die Kinder, so werdet ihr keinesfalls in das Reich der Himmel hineinkommen. Darum, wenn jemand sich selbst erniedrigen wird wie dieses Kind, der ist der Größte im Himmel. Seht zu, dass er nicht eins dieser Kleinen verachtet. Denn ich sage euch, dass ihre Engel in den Himmeln alle Zeit das Angesicht meines Vaters schauen, der in den Himmeln ist. Was meint ihr, wenn ein Mensch 100 Schafe hätte und eins von ihnen sich verirrte, lässt er nicht die 99 auf den Bergen und geht hin und sucht das Irrende? Und wenn es geschieht, dass er es findet, wahrlich, ich sage euch, er freut sich mehr über dieses als über die 99, die nicht verirrt sind. So ist es nicht der Wille eures Vaters, der in den Himmeln ist, dass eines dieser Kleinen verloren gehe. Eigentlich trägt noch jeder Mensch in seinem Innern seine kindliche Seele. Aber wer hat schon den Mut, sie zu offenbaren? Aber wenn es gerade das ist, was der Herr an mir nur liebt, dann will ich alles ablegen, was das Kind in mir gefangen nimmt. Der Herr Jesus ist beim ersten Mal selbst als Kind in diese Welt gekommen und hat damit alles Törichte bloßgestellt. Bei seinem zweiten Kommen möchte er, dass wir alles Törichte ablegen und ihm mit unserer kindlichen Seele begegnen, weil nur so gewährt er uns Einlass. Die Erinnerung an seine Menschwerdung kann uns deshalb jedes Jahr von Neuem dazu ermutigen. Fragen wir uns doch, wo wir töricht sind, wo wir stolz und unbelehrbar sind. Bitten wir den Herrn darum, dass er es uns zeigt. Bitten wir ihn darum, uns zu helfen, unseren Stolz zu überwinden, uns zu demütigen und endlich das zu tun, was wir wegen unserer Torheit schon so lange vor uns herschieben. Gerade Weihnachten offenbaren sich meistens die wunden Punkte unseres Lebens. Am Anfang sprach ich von Wehen, die zwar Schmerzen bereiten, aber nötig zur Vorbereitung der Geburt sind. Nehmen wir doch die Zeit zur Vorbereitung dankbar an. Fragen wir uns, ob wir bereit wären, wenn er jetzt käme. Und fragen wir uns auch, ob wir bereit wären, wenn er uns vor seiner Wiederkunft schon zu sich rufen würde. Zum Schluss möchte ich noch ein wunderbares Wort aus der Offenbarung 22 lesen, welches eine so große Zuversicht auf sein Wiederkommen wecken kann. Offenbarung 22, ab Vers 1. Und er zeigte mir einen Strom von Wasser des Lebens, glänzend wie Kristall, der hervorging aus dem Thron Gottes und des Lammes. In der Mitte ihrer Straße und des Stromes, diesseits und jenseits, war der Baum des Lebens, der 12-mal Früchte trägt und jeden Monat seine Frucht gibt. Und die Blätter des Baumes sind zur Heilung der Nationen. Und keinerlei Fluch wird mehr sein. Und der Thron Gottes und des Lammes wird in ihr sein. Und seine Knechte werden ihm dienen. Und sie werden sein Angesicht sehen. Und sein Name wird an ihren Stirnen sein. Und Nacht wird nicht mehr sein. Und sie bedürfen nicht des Lichtes einer Lampe und des Lichtes der Sonne. Denn der Herr, Gott, wird über ihnen leuchten. Und sie werden herrschen von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und er sprach zu mir, diese Worte sind gewiss und wahrhaftig. Und der Herr, der Gott der Geister der Propheten, hat seinen Engel gesandt, seinen Knechten zu zeigen, was bald geschehen muss. Und siehe, ich komme bald. Glückselig, der die Worte dieser Weissagung dieses Buches bewahrt. Und ich, Johannes, bin der, welcher diese Dinge hörte und sah. Und als ich sie hörte und sah, fiel ich nieder, um anzubeten vor den Füßen des Engels, der mir diese Dinge zeigte. Und er spricht zu mir, siehe zu, tu es nicht. Ich bin dein Mitknecht und der deiner Brüder, der Propheten, und derer, welche die Worte dieses Buches bewahren. Bete Gott an. Und er spricht zu mir, versiegle nicht die Worte der Weissagung dieses Buches, denn die Zeit ist nahe. Wer Unrecht tut, tue noch Unrecht. Und der Unreinige verunreinige sich noch. Und der Gerechte übe noch Gerechtigkeit. Und der Heilige heilige sich noch. Siehe, ich komme bald und mein Lohn mit mir, um einem jeden zu vergelten, wie sein Werk ist. Ich bin das Alpha und das Omega, der Erste und der Letzte, der Anfang und das Ende. Glückselig, die ihre Kleider waschen, damit sie ein Anrecht am Baum des Lebens haben und durch die Tore in die Stadt hineingehen. Draußen sind die Hunde und die Zauberer und die Unzüchtigen und die Mörder und die Götzendiener und jeder, der die Lüge liebt und tut. Ich, Jesus, habe meinen Engel gesandt, euch diese Dinge für die Gemeinde zu bezeugen. Ich bin die Wurzel und das Geschlecht Davids, der glänzende Morgenstern. Und der Geist und die Braut sagen, komm. Und wer es hört, spreche, komm. Und wen dürstet, der komme. Wer da will, nehme das Wasser des Lebens umsonst. Ich bezeuge jeden, der die Worte der Weissagung dieses Buches hört. Wenn jemand etwas zu diesen Dingen hinzufügt, so wird Gott ihm die Plagen hinzufügen, die in diesem Buch geschrieben sind. Und wenn jemand etwas von den Worten des Buches dieser Weissagung wegnimmt, so wird Gott seinen Teil wegnehmen von dem Baum des Lebens und aus der heiligen Stadt, von denen in diesem Buch geschrieben ist. Der diese Dinge bezeugt, spricht, ja, ich komme bald. Amen. Komm, Herr Jesus. Maranatha.
Lasst uns das Lied 436 singen.
Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass du
uns in dieser Stunde wieder so deutlich auf dein Kommen hinorientiert hast. Und das ist wichtig, das ist nötig. Zum Teil haben wir uns so in dieser Welt eingerichtet, dass wir kaum noch auf deine Wiederkunft warten. Aber du hast es uns in deinem Wort so deutlich gesagt, dreimal in dem gelesenen Abschnitt in der Offenbarung, ich komme bald. Und wir denken, dass dieses bald auch schon bald sein wird. Wir danken dir, dass du uns eine so feste Zuversicht und eine so feste Hoffnung gegeben hast, dass du kommst, uns heimholst. Und in deinem Wort lesen wir, wenn die Vollzahl aller Erlösten zusammengekommen ist, dann wirst du kommen. Und das kann heute, das kann morgen sein. Aber wenn du noch verziehst, so lass uns bitte auch aktiv auf dich warten. Hilf, dass wir nicht durch die täglichen Probleme abgelenkt werden. Und das kann so leicht geschehen. Und wir danken dir, dass du Sieger bist. Sieger über den Fürsten dieser Welt. Daran haben wir auch gedacht in dem Lied. Und wir freuen uns, dass wir einen solchen siegreichen Herrn haben. Und gerade jetzt, in dieser Adventszeit und Weihnachtszeit, soll uns das vor unserem Blick stehen. Du hast gesiegt. Wir sehen weniger dich als den Neugeborenen in der Krippe, sondern als den, der den Sieg über den Fürsten dieser Welt, über Satan errungen hat und uns zu Kindern Gottes gemacht hat. Herr Jesus, wir danken dir und wir preisen dich. Amen.
Amen.
Jeder von uns wird sicher wissen, wie lange er schon wartet auf den Herrn, dass er wiederkommt. Und es ist immer gut, wenn man sich daran erinnert, wieder ein Jahr vergangen. Und ein Bruder hat in der vergangenen Woche, wusste, dass er in der vergangenen Woche 87 Jahre gewartet hat und dass der Herr ihm behütet und bewahrt hat in dieser Zeit. Lieber Bruder Ehrenfried Künzel, du hattest am 17. Dezember deinen 87. Geburtstag. Und wir haben ja die Gewohnheit, dir von dieser Stelle aus zu gratulieren. Und ich habe dir ein Wort ausgewählt aus dem Psalm 18, Vers 3, wo es heißt, der Herr ist mein Fels und meine Burg und mein Retter. Mein Gott ist mein Hort, bei dem ich mich berge, mein Schild und das Horn meines Heils, meine hohe Feste. Und das wünschen wir dir, dass du auch in deinem 88. Lebensjahr bewahrt bleibst und diese Hoffnung auf den Herrn setzt. Und du wolltest uns noch ein paar Worte sagen, reiche ich dir mal das Mikrofon.
So viele Worte sind es nicht. Aber zunächst muss man immer wieder sagen, wir müssen dankbar sein, wenn der Herr Gnade schenkt und uns immer wieder in seiner Hand leitet und führt. Und jetzt werde ich sagen, ja gut, wo kommst du denn her? Und wenn man aus einer Familie kommt, wo also die Eltern und die Großeltern schon den Weg gegangen sind, den wir gehen, dann denkt man vielleicht, da konnte nichts schief gehen. Aber so ist das auch wieder nicht, das kennt ihr alle. Und ich darf dankbar sein, dass der Herr in seiner Gnade und Liebe mich bis hierher geleitet und geführt hat. Und als Kind haben wir immer dann in Brambach, also ich komme aus dem Vogtland, in Brambach und in Plauen dann ein bestimmtes Lied gehabt, das einen immer wieder ermuntert, wobei aber nur die, als man noch klein war, dass nur die ersten paar Zeilen waren oder eine Zeile war. Stark ist meines Jesu Hand. So, und dann war es aus. Aber dann im Laufe der Jahre denkt man und kann man auch all die Verse singen und Dichtrophen singen, die das Lied Nummer 37 hat.
Ja, also Lied 37.
Thank you.
Liebe Geschwister, ich habe noch einen Brief euch vorzulesen von unserer Tochter Carmen, die hat ihn uns geschickt. Wenn Gäste da sind, die sie nicht kennen, sie sind auf den Philippinen als Missionare und sie schreibt: Liebe Gemeinde in Chemnitz, heute sollt ihr einen Gruß von uns bekommen. Gerade heute war ich in Gedanken bei euch. Ganz plötzlich saß ich unter euch, Jahre zurückversetzt in der Zietenstraße. Wie das wohl kam? Ich war gerade krank, heute schon der fünfte Tag, mit so einer nervigen Bauchgrippe und Entmutigung machte sich sehr breit. Da saß ich nun, mir kam vor, ich war ganz allein in meiner Lage und keiner versteht mich. Selbstmitleid mischte sich bei. Dann fiel mir der Vers ein, doch David tröstete sich in dem Herrn, seinen Gott. Gleich darauf fiel mir das Lied ein, Stern, auf den ich schaue. Schnell kramte ich mein altes Liederbuch hervor und da purzelten förmlich andere Lieder herbei, alle Nachbarn des Liedes. Ich blicke voll Beugung und Staunen hinein in das Meer seiner Gnade. Ich brach dich alle Zeit. Ich will streben nach dem Leben, wo ich selig bin. Leuchtend strahlt des Vaters Gnade. Näher noch näher, fest an dein Herz und sicher in Jesu Armen. Ach, solche Schätze! Was haben wohl die Leute damals so erlebt, die solche Lieder schrieben? Für mich jedenfalls wurden sie mir heute zur Ermutigung. Und fern in den Philippinen saß ich da und sang ganz alleine und laut vor mich hin diese Lieder, die ich bei euch gelernt und schätzen gelernt habe. Ich will euch danken, ihr Lieben, dass ihr mir eine Heimat wart und auch noch irgendwie seid. Ich danke euch für alles, was ich bei euch und durch euch lernen durfte. Gott hat mich sehr gesegnet durch euch. Ihm sei die Ehre. Doch euch möchten wir danken für eure treue Unterstützung in diesem Jahr, was sich dem Ende neigt. Für eure Gebete und finanzielle Gaben, für jeden Gruß, der bei uns ankam. Ich wünsche euch allen gesegnete Weihnachten und ein frohes neues Jahr 2014. Bitte betet weiter für unsere Bibelrunde, zu der recht viele Leute kommen, auch Kinder. Wir beten, dass Gott die Herzen erreicht. Angefochten ist es ja genug, dass wir durchhalten und die Leute weiterkommen und Gottes Wort sie trifft. Danke, wir haben euch im Herzen, eure Carmen mit Richard und für Kindern Lukas, Elias, Melissa und Rebecca. Schöne Grüße.
Wir sind nun am Ende der Stunde angekommen. Bevor wir uns verabschieden, habe ich noch einiges bekannt zu geben. Ich mache das chronologisch, da kann ich nichts vergessen und ihr könnt es euch merken. Anschließend lädt die Simone, jetzt geht's schon los. Lädt euch die Simone ein, nochmal zum Üben für den 24. Dann am 24., so Gott will, wollen wir uns Nachmittag 15 Uhr hier treffen. Im Gemeindebrief ist es angegeben unter Andacht unter Gottes Wort. Einladungen, denke ich mal, liegen noch draußen für Gäste. Am Mittwoch ist hier kein Zusammenkommen, also keine Gebetsstunde, keine Wortbetrachtung. Und dann bleibt mir eigentlich nur noch übrig. Eins soll ich noch sagen. Kannst du den Zettel wegnehmen? Ich will keinen Zettel. Ich will mein Gedächtnis immer noch ein bisschen schulen und das merken. Am Dienstag, wenn Gäste kommen, wollen wir bitte hier draußen Platz lassen und mit dem Autos hier drüben oder wo auch immer in der Umgebung parken, damit für Gäste Platz ist. Ansonsten bleibt mir nichts anderes übrig, als dem Frank seinen Zettel doch noch herzunehmen. Ach ja, ja, ich brauche eine Alte doch langsam. Ich werde doch älter. An dem 24. ist dann anschließend Stehkaffee drüben im kleinen Saal und auch dazu will ich alle ganz herzlich einladen. Und nun sind wir doch am Ende der Stunde angekommen. Sagt Marco, der schmunzelt schon. Er hat mir vorhin gesagt, du willst immer keinen Zettel nehmen. Ich gebe dir trotzdem ein. Wir wollen uns den Segen des Herrn für den heutigen Sonntag und für die Tage bis zum 24. wünschen, wo wir uns hier wieder zusammenfinden wollen. Gott befohlen, auf Wiedersehen.